2.
Alain Claude Sulzer ist in den letzten Jahren viel beachtet worden, auch außerhalb des deutschen Sprachraums, mit Romanen wie «Zur falschen Zeit» oder «Der perfekte Kellner». Sein neuer Roman geht nun aus vom Konzertauftritt eines Starpianisten in der Berliner Philharmonie. Die Geschichte spielt während weniger Stunden und Alain Claude Sulzer entwirft darin auch ein luftig-sarkastisches Gesellschaftsbild des mondänen Berlin im 21. Jahrhundert. Hans-Ulrich Probst hat mit Alain Claude Sulzer gesprochen.
Alain Claude Sulzer, herzlich willkommen sozusagen zu einem Heimspiel im Studio Basel. Sie sind ja viel unterwegs, leben in Basel, aber im Elsass auch und in Berlin. Und in Berlin spielt auch das neue Buch. Es ist Ihr 10. Der Titel lautet Aus den Fugen. Auf dem Titelbild erkennen wir im Vordergrund einen schnöde umgekippten Klavierstuhl. Und oben rechts schleicht sich ein schwarz gekleideter Mann aus dem Bild. Ja, was hat es mit Aus den Fugen da auf sich?
Also ich würde sagen, er schleicht nicht, sondern er springt fast aus dem Bild. Und darum geht es auch. Also es geht um die Konzertsituation, darauf deutet der Klavierschemel hin. Um die Konzertsituation, die ist sozusagen das Setting des Romans und was dort geschieht im Konzert, in diesem Fall ist es die Berliner Philharmonie, was dort geschieht, weil etwas ganz Bestimmtes geschieht, also das ist das Thema dieses Buchs. Und man kann ja gleich dazu sagen, in einem Konzertsaal versammeln sich viele Menschen und ein paar von diesen Menschen werden um dieses Konzert und um dieses Ereignis herum vorgestellt und gezeigt.
Genau, also wir haben einen Starpianisten, Marek Olsberg, der einen Auftritt hat in der Philharmonie und der erste Teil des Buchs, das Buch hat zwei Teile zu je gut 20 Kapiteln, also sehr knappen Kapiteln, kurzen Kapiteln, das ganze 220 Seiten. Und dieser Marek Olsberg wird also in der Philharmonie auftreten, das erfahren wir zu Beginn und wir sehen dann eben eine Handvoll oder eine Zweihandvoll Besucherinnen und Besucher in diese Philharmonie strömen oder dann eben auch dran vorbeilaufen. Da gibt's Überraschungen und es kulminiert darin, dass dieses Konzert ein abruptes Ende findet und der zweite Teil befasst sich dann mit den Folgen, die nicht nur den Pianisten betreffen. Von dem heißt es dann explizit, dass sein Leben, seine Welt aus den Fugen geraten sei. Aber auch für viele andere kommt dieser Abend und was ihm folgen wird, anders heraus, als sie sich zuerst denken. Also nicht unbedingt ein Roman, sondern doch eher eine theatralische Situation, ein Tableau, wo man den einzelnen Figuren so ein bisschen nachsteigt. Die einzelnen Kapitel haben auch immer Namen, also dass man sich in diesem Personal zurechtfindet. Und vielleicht, Alain Claude Sulzer, stellen Sie uns ein paar dieser Figuren jetzt einfach mal vor. Wer geht da alles ins Konzert?
Es gehen ins Konzert welche und es gehen aber auch welche nicht ins Konzert. Das muss ich gleich dazu sagen. Also es gibt auch eine Person, die eine Konzertkarte hat, aber die überhaupt keine Lust hat auf ein Konzert und sich lieber irgendwie beim Escort-Service eine Begleitung bedient,
ja.
und das Konzert also auslässt. Es gibt nach dem Konzert eine Party, wird veranstaltet von einem Sponsor, von einem Hauptsponsor. Da gibt es einen Leihkellner, der sich vorbereitet auf diese Party. Der wird begleitet. Es gibt eine Frau namens Sophie, die mit ihrem Patenkind, mit ihrer Nichte da reingeht und sich über alles Mögliche Gedanken macht, nicht unbedingt über das Konzert. Es gibt eine Frau in den besten Jahren, kann man sagen, die mit ihrer Freundin dahin geht und ihren Mann zu Hause lässt und sich eigentlich freut, dass das Konzert so abrupt endet, weil sie dann früher nach Hause kommen kann. Sie hat eigentlich gar keine Lust auf das Konzert im Moment, wo sie dann hinging und die dann irgendetwas feststellen muss, was sie nie festgestellt hätte, wäre das Konzert nicht abrupt zu Ende gegangen. Also mehr will ich jetzt darüber nicht sagen, weil es sind natürlich viele so Anschlüsse in diesem Roman. Es wird was angerissen, es wird unterbrochen, man springt auf die nächste Person. Ja, es gibt ein Bild einer Gesellschaft, einer bürgerlichen Gesellschaft heute, denke ich, in Berlin, könnte aber auch anderswo sein, die sich an ein solch Ereignis begibt.
und vor allem mit Luxusproblemen auch beschäftigt ist. Die Frau, die Sie gerade erwähnt haben, Esther, die dann ohne Mann, sondern mit der Freundin hingeht, hat ja vor allem mit ihrem Alter und ihrem Aussehen zu kämpfen. Große andere Sorgen kennt sie nicht. Es ist also ein durchaus auch sarkastischer Blick auf diese Berliner Bourgeoisie zu Beginn des 21. Jahrhunderts, wo man halt ins Konzert geht, aber die Musik ist keineswegs wichtig für viele. Wir können noch ergänzen, es gibt natürlich auch noch jene, die sozusagen ins Konzert gehen müssen, die Sekretärin von dem Pianisten, die dann den Eklat verschläft, das sind so hübsche Pointen. Der Agent, der einen jungen Lover dabei hat und sich dann mit diesem einmal mehr verkracht, sodass der nicht mitgehen wird und so weiter. Also sozusagen die berufsmäßigen Konzertgänger, und es hat diese Zufallsklientel wie diese 18-jährige Patentochter der Sophie, die sich natürlich auch nur langweilt und die auch einige Überraschungen für die Tante bereithält. Also das Leben fast aller gerät so ziemlich aus den Fugen.
Es ist aus den Fugen, ist schon richtig, aber es ist oft auch nur eine Winzigkeit, die sich einfach leicht verschiebt. Also die Fuge, wenn man sie musikalisch nimmt, ist ja auch nichts, wo sich etwas keine Explosion ereignet. Es sind Winzigkeiten. Es können auch im Persönlichen können das sehr wohl Explosionen sein. Das erkennt man. Es ist für viele Leute wirklich entscheidend und für andere ist es weniger entscheidend, was da passiert. Es ist jedenfalls klar, dass wenn das nicht passiert wäre, was an diesem Abend passiert, wäre das Leben für alle Beteiligten anders verlaufen. Und zwar für alle gleichzeitig.
Also das ist die Versuchsanlage, eine sehr spielerische Anlage. Es ist eine Art Reigen, das lebt von diesen sehr genauen oder eben mit bissigem Blick geschilderten Individuen. Und Alain-Claude Sulzer, ich schlage vor, dass wir uns jetzt gleich in diesen Ton mal hineinhören mit einer ersten Stelle. Es kommt dann gleich später noch eine Anschlussstelle, wo kurz vor dem Konzert eine dieser Figuren, wir haben sie erwähnt, genau, die ist von ihrem Freund verlassen worden. Und zwar hat die Schwester ihn ausgespannt, ihr und deren Tochter ist ihre Patentochter und die schleppt sie jetzt ins Konzert. Das ist nicht unbedingt erbaulich und natürlich geht ihr eine Menge widerstreitender Gefühle und auch schlechter Gefühle dabei durch den Kopf. Ans Konzert denkt sie noch nicht. Sie hat dazu ein mittleres Alkoholproblem und wird darum einen guten Teil des Konzerts verschlafen. Bitte lesen Sie uns Alain-Claude Sulzer aus den Fugen.
Während des ersten Satzes der Hammerklaviersonate war die Müdigkeit wie weggepustet, obwohl dieses Allegro, wie eher ein verstohlener Blick auf die Armbanduhr verriet, geschlagene 12 Minuten dauerte. 12 Minuten, in denen sie nicht gegen die Müdigkeit anzukämpfen brauchte. Vielleicht lag es auch daran, dass sich das Sodbrennen bemerkbar machte, unter dem sie besonders dann litt, wenn sie Weißwein oder Cognac oder Kaffee getrunken hatte, was öfter vorkam, als ihrem Magen offenbar zuträglich war. Kurzum, sie meisterte den ersten Satz, wie viele hatte er denn geschrieben, glänzend, ohne einzunicken, ohne wegzudämmern. Doch das war erst der Anfang. Sie durfte nicht daran denken, was jetzt noch folgte. Es ließ sich nicht völlig aus der Welt schaffen. Endlos viele Noten und Wiederholungen, Viertel, Achtel, Sechzehntel, Halbe, Ganze, Triolen, Punktierungen und Fermaten, ihr wurde ganz schwindlig bei dem Gedanken. Sie wurde schwach und schwächer. Dann kam der dritte Satz, nachdem der zweite in 2,5 Minuten fast unbemerkt vorbeigehuscht war, Adagio sostenuto. Plötzlich klappten Sophies Augen zu. Eben war sie doch ganz wach gewesen. Sie riss die Augen auf. Wenige Sekunden später wiederholte sich der Vorgang. Augen zu, Augen auf, Augen zu. Eine Weile konnte sie sich und denen, die sie womöglich beobachteten, noch vortäuschen, die Augen zu schließen, um sich auf die Musik zu konzentrieren, als sei dies die tauglichere Art, die Töne aufzunehmen, wie andere das ja auch taten und nicht selten darüber einschliefen. Oder einschliefen, ohne auch nur die geringste Anstrengung zu unternehmen, dies zu verhindern, ja, sogar schnarchten. Es dauerte nicht lange, bis es schließlich doch passierte. Sie war erschöpft von allem. Sie war müde von den inneren und äußeren Kämpfen mit Gegnern, die nicht wissen durften, dass sie ein Opfer war und darunter litt, die es deshalb nicht wussten, weil ihr Schicksal ihnen völlig egal war. Sie war bedeutungslos, unwichtig, fallen gelassen. Sie war von einzigartiger Uninteressantheit. Das Wort uninteressant schien eigens zu ihrer Charakterisierung erfunden worden zu sein. Sie war zu alt. Sie war zu hübsch gewesen. Sie hatte sich dummerweise etwas darauf eingebildet. Der Fehler aller Hübschen, die die Gelegenheiten im richtigen Augenblick nicht beim Schopf packen, nicht mal im letzten Augenblick. Wie lange war das alles vorbei? Sie hatte jede Gelegenheit verpasst. Hin und her, ihr Kopf ging hin und her und immer weiter abwärts, nicht sinkend, sondern gezogen, von der Schwerkraft als Laborratte benutzt, die in einer Taucherglocke saß und tief und tiefer sank, und dies gerade jetzt, in einem Augenblick, den man nie mehr vergessen wird. Während eines Konzerts mit Olsberg, den man zu Recht mit Horowitz verglich, auch wenn sein Anschlag ganz anders war. Wer weiß, wann man ihn wieder hört. All das streifte ihr durch den Kopf, berührte die verschlungenen weißen Korridore und Kanäle ihres Hirns, sie wurde leicht und leichter, während Olsberg spielte und spielte und sie im Schlaf zu wiegen schien. Wie ein Weberschiffchen in flinken Händen ging es von links nach rechts und von rechts nach links. Was spielte er da auf seinem Koffer? Die Frage, die aufkam, bevor sie endgültig einschlief und ihr Kinn langsam auf die Brust sank, hatte vor einigen Minuten dazu geführt, dass sie einen weiteren Blick ins Programmheft geworfen hatte, wo sie nachlesen konnte, was Olsberg an diesem Abend bereits gespielt hatte und noch spielen würde, vor allem aber, was er gerade in dem Augenblick spielte, als sie die Buchstaben im Zwielicht zu entziffern versuchte.
Soweit ein Ausschnitt aus den Wugen von Alain-Claude Sulzer, heute Gast in Reflexe. Ja, wir haben jetzt gehört, wie sie in die einzelnen Figuren in Momentweise ganz tief hineinschlüpfen. Sehr schön das Bild von der Laborratte in der Taucherglocke. Und sich vorzustellen versuchen, was in den Köpfen vorgeht. Das gibt eigentlich ganz präzise, ich würde sagen, wie Schattenwürfe. Also es hat nicht Tiefenschärfe in dem Sinn, weil es ja Momentaufnahmen sind. Aber das einzelne Schattenbild ist unglaublich genau gezeichnet und auch elegant geschrieben. Woher kam Ihnen die Idee zu diesem Reigen? Gerade das letzte Buch zur falschen Zeit war ja doch eine erdenschwere, tragische Liebesgeschichte. Das war ein anderes Kaliber. Hier hat man neben den satirischen Tönen zu dieser Berliner Gesellschaft, diesen saturierten Konzertgehen und Adabais, hat man das Gefühl, Sie machen das mit diebischer Freude eigentlich, sich da so indiskret durch die Reihen zuzuschlängeln im Konzertsaal und auszumalen, was da vor sich geht. Woher kam der Grundeinfall?
Also woher der Grundeinfall kam oder wie er kam, daran kann ich mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Woran ich mich, oder was ich als sehr wohl weiß, ist, dass ich nach drei Romanen, die, sagen wir mal, von der Struktur her sehr ähnlich gewesen waren, die hin und her switchten in der Zeit, also meistens zwei, drei Zeitebenen hatten, wobei die rückwärtsgewandten Zeitebenen meistens also wichtiger waren als die Gegenwart. Also drängte sich mir geradezu einfach mal auf, einen Roman zu schreiben, der wirklich heute 2011 spielt. Also es drängte sich mir irgendwie auf, einen Schnitt zu machen und einfach ein anderes Ziel zu verfolgen. Also zu dem Ziel gehörte zum einen eben Einheit der Zeit. Das Ganze spielt ja innerhalb von ein paar Stunden. Gibt einen kleinen Nachklapp sozusagen, aber der ist ganz, ganz kurz. Es spielt heute, es spielt in Berlin, es ist modern und ich weiß auch nicht, warum es so ist, aber es ist so, dass ich mich tatsächlich im Laufe der 10 Bücher, die ich in meinem Leben geschrieben habe, wirklich auch chronologisch immer mehr in die Gegenwart vorgetastet habe. Dazu musste allerdings sein, dass ich kein Problem mit der Gegenwart habe. Das heißt, dass ich meine Sprache genauso einsetzen kann für die Gegenwart, wie ich immer glaubte oder wie ich früher glaubte, es nur für etwas zu tun, also von dem ich auch zeitlich eben eine große Distanz hatte. Jetzt ist die Distanz sozusagen in der Zeit nicht, aber ich habe trotzdem eine große Distanz
zu den Figuren.
Ich hatte fast den Eindruck, ich könnte jetzt eigentlich über alles was schreiben. Also über alles, was ich kenne natürlich.
Ja, aber Sie schreiben über Frauen, Männer, Junge und Alte und
das traue ich mir zu.
Trauen Sie sich jetzt zu und ja, mit Recht. Es liest sich, wie gesagt, sehr leicht. Es ist ein luftiges Gebilde. Es ist, wir haben das schon ausgeführt, es kommt nicht zu ganz tragischen Katastrophen, aber es gerät ganz schön durcheinander. Es wirbelt die Figuren und ihr Leben durcheinander, auch mit viel Witz. Es gibt, Sie haben ihn schon angesprochen, meine Lieblingsfigur in dem Buch ist dieser Leihkellner, der ist ja in so einer Art Verweigerer, er war Schachtalent, also er könnte eine andere Karriere machen und geht jetzt auf diese Party, dieses Catering und ist dort eigentlich natürlich fehl am Platz, macht es aber dort mit großer professioneller Souveränität. Wir erinnern uns natürlich an ihren perfekten Kellner. Es gibt auch da immer witzige Verweise auf andere Bücher durchaus. Die Musik war immer mal ein Thema, Privatstunden mit Klavier. Aber dieser Leihkellner lässt sich ja dann aus Verliebtheit zu einer Grenzüberschreitung auch hinreißen, indem er einen halbherzigen Versuch macht, in dieser Villa, wo die Party dann nicht stattfindet, weil der Pianist verschwunden ist, etwas zu stehlen. Und wie sie das auflösen, das verraten wir nicht, aber das ist für mich also ein Glanzstück, in wie man eine Figur, die sonst so am Rande des ganzen Buches daherschwimmt, plötzlich in den Fokus nimmt. Das Vergrößerungsglas ist da. Das hat auch Freude gemacht beim Schreiben.
Ja, also das war sehr reizvoll für mich. Also ich meine, wenn man, also Sie kennen ja ein paar meiner letzten Bücher oder meine letzten Bücher. Es war ja so, ich mag nichts weniger, sowohl vor allem beim Lesen nicht, als überflüssige Sätze. Und es wimmelt ja in der Literatur von überflüssigen Sätzen. Es gibt entsetzlich dicke Bücher und natürlich ist es schön, ein dickes Buch in der Hand zu halten. Aber was soll's, wenn ich dann doch nach 100 Seiten aufhöre, weil noch 900 vor mir liegen, in denen mir jemand seine Kunststückchen vorführt. Kunststückchen, das ist schon okay, aber möglichst mit nicht mehr Worten als nötig sind. Und das ist, wenn man so will, das Prinzip meines Schreibens eigentlich schon seit langem. Aber hier konnte ich es auf eine Weise einsetzen, wie ich es eben vorher noch nicht konnte. Das heißt, was ich schon gesagt habe, mit einem klaren Setting, also mit dieser klaren Vorgabe, mit diesem Rahmen, eingebettet in dieses Konzert alles und ein paar Personen. Und so sind es, ich will nicht sagen mehrere Romane, aber man könnte theoretisch die ein oder andere Geschichte auch zu einem ganzen Roman auswalzen. Und das ist eben gerade das, was ich nicht möchte und was ich auch keinem Leser zumute. Also es ist vielleicht mehr noch als die anderen Bücher, die ich bisher geschrieben habe, das Buch, das ich ganz gerne, glaube ich, selber lesen würde.
Ja, es ist eine glanzvolle spielerische Etüde mehr als jetzt eine existenzielle Studie der Probleme dieser Menschen. Und
also es ist genau die Probleme, die sie haben. Also mehr Probleme haben sie halt nicht. Ich denke, und so ist es ja wahrscheinlich im Leben. Es gibt ganz viele Leute, die haben eben nicht mehr als diese Probleme.
Das ist der sarkastische Blick auf das Ganze. Es ist eine Wohlstandsgesellschaft, die eben stark um sich selber kreist. Es sind nicht alle Sympathieträgerinnen oder Sympathieträger, die Sie hier schildern. Das muss man offen sagen. Aber als Leser hat natürlich dann, man amüsiert sich ja immer gerne auf Kosten auch anderer nicht. Was Sie angesprochen haben, das würde ich gerne jetzt noch an sozusagen der Schlüsselstelle illustrieren. Diese Erzählökonomie, der Verzicht, sich da auszubreiten, also das entscheidende Moment jetzt, worauf das Ganze hinsteuert, kommt aber schon im ersten Teil, darum können wir es auch lesen, weil eigentlich die Folgen, was es dann auslöst, wichtiger sind als der Moment selbst, ist, dass dieses Konzert nicht so endet, wie das allseits erwartet wird, wenn Beethovens Hammerklaviersonate gespielt wird. Wir schließen an die Szene zuvor, mit wieder Sophie und Clara sitzen nebeneinander, dann geht es so weiter und ich bitte Sie nun, diesen Schlüsseltext zu lesen.
Sie saßen im Block B rechts oben. Der Zuschauerraum lag in aufgeklartem, warm getöntem Dunkel. Nicht einschlafen. Denn die Musik war schön und hell und sie konnte Olsbergs Gesicht gut sehen. Was für ein Privileg. Sie saßen nebeneinander wie zwei Vertraute, aber Sophie wusste, dass Clara, ihre Nichte, längst zur unfreiwilligen Stellvertreterin oder Doppelgängerin ihrer Mutter geworden war, ein Klon, ein Avatar. Natürlich tat sie ihr damit Unrecht, denn sie war zweifelsfrei ohne jede Schuld. Aber hatte man ihr, Sophie, nicht doppelt größeres Unrecht getan? Das Übel saß tief in der Familie ihrer Schwester. Warum konnte sie nicht über ihren eigenen Schatten springen? Warum konnte sie nicht zugeben, dass Alma ihr das Schlimmste angetan hatte, was ihr je angetan worden war, als sie ihr den Mann weggelockt und schon nach wenigen Tagen ausgespannt hatte? Klaus, der inzwischen für Clara eine Art Stiefvater geworden war, nachdem sich ihr echter Vater auf der Flucht vor Almas Ansprüchen und Launen in die USA davon gemacht hatte. Vielleicht, dachte Sophie, würde sie Clara heute die Wahrheit über ihre Mutter und Klaus erzählen, denn sie war fast sicher, dass Clara ahnungslos war. Wie schön und kraftvoll, energisch und einfühlsam Klaus gewesen war, der beste Mann ihres Lebens. Doch was ging das Kind das an? Ob sie das im Traum, im Halbschlaf, halb noch im Wachen gedacht hatte? Und dann war Ruhe. Sie schlief. Sie verschlief den letzten Satz der Hammerklaviersonate, das Largo, dem sich unmittelbar das Allegro Risoluto anschloss. Der Fugensatz. Die zweite Fuge dieses Abends. Stille. anhaltende Stille, unerwartete Stille, erschreckende Stille. Sie musste sich nachher von Clara erzählen lassen, was geschehen war, weil sie den unvergesslichen Augenblick verpasst hatte. Was war geschehen? Etwa 3 Minuten vor dem Ende des letzten Satzes der Hammerklaviersonate, diesem Meilenstein der Klaviermusik, etwa nach 9 Minuten Spiel, kurz vor Erreichen des Ziels, hielt Marek Olsberg unvermittelt inne und hob langsam die Hände. Dass das Stück nicht zu Ende war, sondern dass er es vorzeitig abgebrochen hatte, dass jetzt also etwas Außergewöhnliches geschah, war auch denen sofort klar, die diese Sonate nie zuvor gehört hatten und mit den Gepflogenheiten von Soloauftritten nicht oder noch nicht vertraut waren. Marek Olsberg schloss den Klavierdeckel mit einer Bewegung, die über die Endgültigkeit seiner Entscheidung keinen Zweifel ließ. Und er sagte laut und vernehmlich, vielleicht nicht bis in den letzten Winkel des riesigen Gebäudes vernehmlich, mit tonloser Stimme, das war's. Spätestens als Olsberg aufstand und das Podium verließ, ohne sich zu verbeugen, ohne ein Wort, völlig in sich gekehrt, ja abgekehrt von allem, nicht eilig, aber auch nicht schleppend, wussten jene, die ihn kannten, dass er nicht zurückkehren würde. Das waren nicht viele, aber sie wurden um jene ergänzt, die ein besonderes Gefühl für ungewöhnliche Situationen hatten. Es vergingen noch ein paar Sekunden, in deren Verlauf Olsberg die Tür zur Seitenbühne selbst geöffnet und wieder hinter sich geschlossen hatte, bis auch dem letzten Zuschauer in der Philharmonie die Tragweite dessen, wovon er eben Zeuge geworden war, bewusst wurde. Der Tumult, der sich in gesitteten Grenzen hielt, begann piano, steigerte sich aber schnell zum Fortissimo. Keine Massenpanik natürlich, Feuer war schließlich nicht ausgebrochen, auch strömte die Menge nicht augenblicklich auf die Ausgänge zu, von denen sich der eine oder andere bereits geöffnet hatte. Es machte sich vielmehr unordentliche Betriebsamkeit breit, die von heftigem Gedankenaustausch begleitet wurde. Man war erstaunt, schockiert, ergriffen, entsetzt, außer sich, sprachlos, jede und jeder auf seine eigene Weise berührt.
Jeder und jede auf seine eigene Weise berührt, das in sehr konzise, genaue, anschauliche, sinnlich packende Worte zu kleiden, das ist eigentlich der Inhalt dieses Buchs. Alain-Claude Sulzer, wir hörten nochmals jetzt einen Ausschnitt aus den Fugen, das ist sozusagen, worum sich dann alles dreht. Aber wie gesagt, es ist nicht so tragisch ernst gemeint, auch wenn die Künstlerproblematik dahinter heraufscheint. Olsberg fühlt eine große Freiheit nachher, nicht?
Wobei also Olsberg ja in dieses Konzert geht oder in eine Situation ist, das wird am Anfang mal gesagt, in der er weiß, es muss sich irgendetwas ändern. Aber er weiß nicht, wie es sich ändern soll und wodurch. Es ist ja eine momentane Eingebung, die ihn da überfällt sozusagen. Also er tut etwas, das ist ja nicht geplant, er tut etwas
spontan,
etwas ganz Spontanes. Ich würde sagen, dass er ist ja ein berühmter Künstler, ist ein berühmter Pianist, also bei ihm ist es irgendwie, das ist etwas, was uns Schriftstellern vermutlich eher nicht passiert, er ist einfach in einem Leerlauf. Das Ereignis aufzuhören ist für ihn vermutlich größer als das Ereignis weiterzumachen. Er kann sich's ja im Übrigen auch finanziell leisten, er kann jetzt wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre ganz gut leben, auch ohne aufzutreten. Also insofern tut er sich etwas Gutes und tut auch dem einen oder anderen im Publikum etwas Gutes natürlich, ohne es zu wissen, und dem einen oder anderen auch vielleicht etwas Schlechtes.
Das ist ja der Reiz dann, diese Wechselfälle, was das alles auslöst, nachzulesen. Und es kommt eben in dieser lakonischen Form, in diesen sehr kurzen Kapiteln, macht es einem nie Bauchweh, auch darüber nachzudenken, dass vielleicht die eine oder andere Figur durchaus auch Klischees entspricht, dass es gibt da den scheinbar besorgten Ehemann, der aber ganz gerne fremd geht, eben, die wollen nicht alles verraten, aber die Figuren, wenn man es denn wieder mal einzeln ansieht, sieht man, dass die Momentaufnahmen sind ungenauer, psychologisch präzise und glaubwürdig, plausibel und eben auch ja, von der sinnlichen Sprachkraft überzeugend gepackt. Wenn man sich das ganze Setting nachher überlegt, sagt man das ein oder andere Mal, ja, das ist doch ziemlich deftig, ist da einiges da reingepackt, was so ganz der Wahrscheinlichkeit nicht entspricht. Aber das ist natürlich die Lizenz des Autors, wenn er eine solche Anlage wählt.
Naja, ich meine, wenn man sich als Autor Personen vornimmt, also sich Personen ausdenkt, dann denkt man sich natürlich nicht Personen aus, denen gar nichts passiert, weil es wird ja dann, also ich tue es jedenfalls nicht. Es ist tatsächlich sehr kondensiert auf diesen Moment hin. Viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also die Perspektive, die der Erzähler einnimmt, ist ja nicht immer rein auktorial. Es ist eine, die in die Personen hineingeht. Also es ist aus der Perspektive dieser Personen erzählt. Es ist auch Geheimnis dabei. Bei allen Personen gibt es irgendein Geheimnis, das gewahrt wird. Also ich war nicht genötigt, eine Geschichte auf
zu Ende 200 zu erzählen, genau, und dann genau, auszubreiten.
Genau. Man könnte im Grunde genommen auch irgendwann mal wieder einsetzen und die Geschichte der ein oder anderen Person in einem anderen Zusammenhang weitererzählen vielleicht.
Natürlich, wenn man am Ende des Buches ist, würde man gerne noch erfahren, wie es dann zu Hause bei Thomas und Esther oder mit Clara und ihrer Mutter und Tante, wie es da weitergeht. Wir haben das ja auch gehört, also das Kind ist schon die Doppelgängerin der Mutter. Das ist natürlich auch eigentlich ein maliziöser Hinweis auf späteres, was passiert. Insofern ist es sehr kunstvoll gewirkt. Detailverliebt im Einzelnen, ungemein anschaulich. Also es gibt dieses Beispiel der Ledertasche aus Paris. Das ist wie ein Kunstwerk für sich sozusagen, wie die beschrieben wird. Und dann geht's wieder zurück sozusagen in den Sperberblick, wo mit den Survol über das Ganze und irgendwann taucht er wieder runter und packt sich genau den einen Wurm oder den einen kleinen Vogel raus und zerlegt ihn in alle Einzelteile. Das war das Verfahren, denke ich. Gab es da viele Fassungen oder wie ist das Buch handwerklich entstanden?
Na, also das gab nicht viele Fassung. Es gab natürlich ständige Überarbeitungen, aber ich habe das Buch wie alle Bücher chronologisch geschrieben. Also ich habe nicht etwa um Gottes Willen also sozusagen jede Geschichte geschrieben und sie dann auseinandergeschnitten und dann neu zusammengesetzt. Es ist wirklich, es geht genau so, wie ja der Abend auch voranschreitet. Der Abend fängt irgendwann mal an. Die Leute fahren ins Konzert, sind im Konzert, es ist nach dem Konzert. Es gibt ein oder zwei kleine Rückblenden. Zum Beispiel eben da die Geschichte mit der Handtasche, wo dann sie sich erinnert, die Handtasche ist ja auch nicht nur ein Detail, sondern die Handtasche spricht für eine ganze Geschichte, für die Vergangenheit.
Für
eine wirkliche Liebesgeschichte. Ja. Nein, ich bin ganz chronologisch vorgegangen, es hat nicht viele Fassungen gegeben. Fassung heißt, ich schreibe und ich korrigiere und dann mehr oder weniger. Und am Schluss gibt es natürlich nochmal eine Endredaktion, das ist ja klar.
Jetzt, Sie haben in den letzten Jahren einige Zeit in Berlin verbracht. Es liest sich jetzt beinahe eben als Berlin-Roman. Sie leben aber zur Hauptsache in Elsass oder in Basel. Was macht das für einen Unterschied fürs Schreiben? Macht es überhaupt einen oder fürs Lebensgefühl?
Also ich glaube, ich bin einfach zu alt, als dass es noch einen Unterschied machen würde, weil ich habe den Eindruck, ich bin in meinem Schreiben gefestigt genug, als dass ich mich irgendwie aus der Bahn werfen lassen würde oder aus der Fugen geraten könnte. Wie soll ich sagen? Also ich brauche immer Punkte, an denen ich länger sein kann, um zu arbeiten. Und wenn ich einmal eine Idee habe für einen Roman, dann bin ich eigentlich glücklich. Wenn ich keine habe, bin ich es wohl weniger. Und dann schreibe ich eben. Und ja, ich habe halt jetzt irgendwie ein Verfahren gefunden, was läuft. Ich meine, ich habe es gefunden und es funktioniert. Aber das ist eigentlich am Schluss egal, ob ich jetzt in Berlin lebe oder nicht, oder in Basel oder im Elsass. Das Buch, was ja in Berlin spielt, habe ich übrigens konzipiert längst, bevor ich zu einem Teil nach Berlin gezogen bin. Es musste einfach so eine große Stadt mit einem großen Konzerthaus sein. Also da wäre Basel oder Zürich einfach nicht geeignet gewesen. Für mich nicht. Für andere hätte es auch anders sein können.
Sie sind selbst Klavierspieler?
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Nicht?
Nein, leider nicht. Ich bewundere jeden Klavierspieler. Das bringe ich gerne an, weil ich finde das fantastisch. Er kann ja noch so schlecht spielen, aber ich meine, wenn er irgendwo auftritt und zwei Stunden spielt, bin ich hin und weg, weil ich das einfach, wie soll ich das sagen, rückhaltlos bewundere, dass man das kann.
Sie haben gesagt, Sie haben schon lange damit begonnen. Gibt es schon ein neues Projekt?
Naja, es gibt mehrere Projekte. Ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben, eine Art Heimatkunde über Basel. Ich schreibe einen größeren Essay. Ich weiß gar nicht, ob man darüber schon sprechen kann. Da geht es um die Unordnung. Ich schreibe ein Lob der Unordnung. Ein Buch, was es seltsamerweise, wenn ich richtig unterberichtet bin, bis heute noch nicht gibt. Aber das ist kein Roman. Und für einen Roman mache ich mir Notizen, sagen wir es mal so. Ich habe eine vage oder etwas weniger als vage Idee dafür.
Aus den Fugen, auch das natürlich ein Plädoyer für etwas mehr Unordnung, für weniger geregelte Abläufe, wenn
richtig,
man will.
Ja.
Alain-Claude Sulzer, vielen Dank für diese Auskünfte zu Ihrem eben erschienenen Buch Aus den Fugen. Eine sehr vergnügliche Lektüre. Alles Gute.
Danke.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.